Dieser Podcast wird präsentiert von Radikant. Banking mit Win-Win.
NZZ Akzent. Sonntagmorgen, 17. November. Es ist 9 Uhr früh. Die Verbindung des Kommunikationskabels zwischen Litauen und Schweden bricht ab. 20 Stunden später wieder in der Ostsee. Die Leitung zwischen Finnland und Deutschland ist unterbrochen. Ein zentrales Datenkabel fürs Internet zwischen Helsinki und Rostock. Erste Untersuchungen zeigen, die Unterwasserkabel wurden durchtrennt, also mutmaßlich beschädigt.
War es Sabotage? Diese Frage muss gestellt werden, nachdem gleich zwei
Sabotage and attention is now focused on shipping passing near the cable.
Den Verdacht auf eine absichtliche Beschädigung.
Der kritische Infrastruktur angreift, so verstört.
Linda, in den Medien wird spekuliert, es war Sabotage.
Ja, also man kann sagen, dass eigentlich niemand daran glaubt, dass diese beiden Kabel aus Versehen durchtrennt wurden, und es gibt da auch schon einen ersten Verdacht. Dieser richtet sich gegen einen Frachter mit dem Namen Yipeng 3. Dieses Schiff fährt unter chinesischer Flagge, und es war genau zum Zeitpunkt der beiden Vorfälle genau an diesen Stellen unterwegs.
Und dieses Schiff wirft viele Fragen auf. Was ist da am 17. November wirklich passiert auf der Yipeng 3? Warum die Aufklärung so harzig verläuft, erzählt Nordeuropa-Korrespondentin Linda Kopponen. Mein Name Marlin Oehler. Linda, kannst du uns noch mal den Moment schildern, als diese Datenkabel durchtrennt wurden?
Ja, also am Sonntagmorgen geht eine erste Störungsmeldung in Vilnius ein beim Telekom-Anbieter Telia. Mhm. Und dann eben tags darauf meldet der finnische Netzwerkanbieter Sinia einen ähnlichen Störungsfall. Es wird schnell klar, dass da ein Kabel oder beziehungsweise zwei Kabel unterbrochen sind. Eines zwischen Litauen und Schweden und eben eines zwischen Helsinki und Rostock. Mhm. Die Systeme schlagen Alarm, da herrscht Aufregung in den Datenzentren, weil eben das sind wichtige Verbindungen zwischen Kontinentaleuropa, Skandinavien und dem Baltikum.
Ja.
Und auch die Medien berichten da ziemlich schnell, also da gibt's erste Berichte schon am Montagmorgen, und es steht dann schnell die Annahme im Raum, dass das eben Sabotage war.
Mhm. Okay. Und eben unter Verdacht, hast du vorhin gesagt, ein chinesischer Frachter. Was weiß man über dieses Schiff?
Ja, also es handelt sich eben bei diesem chinesischen Massengutfrachter um die Yipeng 3. Massengutfrachter, die transportieren große Mengen an losen Gütern, also zum Beispiel Kohle, Getreide oder Düngemittel. Hm. Dieses Schiff gehört der Reederei Ningbo Yipeng Shipping. Und es ist eigentlich relativ wenig bekannt. Man weiß, dass diese Firma zwei chinesischen Geschäftsmännern gehört. Und eben was klar ist, ist, dass die Yipeng 3 am 15. November den russischen Ostseehafen Ust-Luga verlassen hat.
Okay, und was ist der Zielhafen?
Ja, auch das ist etwas unklar. Es gibt da diverse Medienberichte, die sagen, dass das Schiff nach Ägypten unterwegs war. Laut Angaben von Marine Traffic ist das Ziel aber unbekannt. Mhm. Was man hingegen weiß, ist, dass es am 17. November die schwedische Insel Gotland passiert hat und dass es dort das Tempo stark verlangsamt hat. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis das Schiff an dieser Insel vorbeigefahren ist.
Und da verläuft ja eben auch dieses Datenkabel zwischen Schweden und Litauen.
Ganz genau. Und eben was auffällig ist, kurz nachdem der Frachter da vorbeigefahren ist, gab es die erste Störungsmeldung. Mhm. Die Yipeng 3, die fuhr dann aber weiter Richtung Süden. Und da passiert nochmals etwas Auffälliges. Und zwar stellt das Schiff das AIS-Signal ab.
Das ist?
AIS steht für Automatic Identification System, und dieses Signal dient dazu, die Schiffe zu lokalisieren. Und es ist verboten, dieses Signal abzustellen.
Dass dieses chinesische Schiff diese AIS-Signale abstellt, aber das ist doch auch gleichzeitig sehr verdächtig.
Ja, vor allem wenn man sich anschaut, was danach passiert ist. Nach 7,5 Stunden taucht das Schiff wieder auf und da befindet es sich südlich der Insel Öland. Und kurz danach geht eben ein zweiter Alarm los. Und zwar ist das Datenkabel zwischen Finnland und Deutschland unterbrochen. Und auch dort ist genau die Yipeng 3 durchgefahren, und zwar als das Signal eben unterbrochen war.
Okay. Also sieht alles dann auch aus, dass diese chinesische Frachter mit der Durchtrennung der beiden Kabel irgendetwas zu tun hat? Denn das zufällig gleichzeitig technische Probleme oder natürliche Zerstörung auftreten, das ist so unwahrscheinlich, dass man es schlicht eigentlich ausschließen kann, oder?
Ja, also es kommt zwar immer wieder vor, dass Unterseekabel unterbrochen werden, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das bei zwei Kabeln so kurz nacheinander passiert und auch, dass diese Kabel auf ähnliche Weise zerstört wurden. Weil es ist sehr schnell klar gewesen, dass die beiden Kabel komplett durchschnitten waren. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ein chinesischer Frachter an so etwas beteiligt ist.
Okay. Also alles deutet auf mutmaßliche Zerstörung hin, auf Sabotage. Was machen denn jetzt die Länder, die davon betroffen sind? Also Deutschland, Schweden, Litauen, Finnland. Wie reagieren die darauf?
Also unmittelbar nach der Störung hat die dänische Marine die Verfolgung des chinesischen Frachters aufgenommen. Es war zufällig dort in der Nähe und hat dann angefangen, dieses chinesische Schiff zu begleiten. Was da genau passiert ist, wissen wir nicht. Das wurde nicht offiziell kommuniziert. Aber was man auf Marine Traffic sehen kann, ist, dass die Yipeng 3 in dem Meeresgebiet Kattegat zwischen Schweden und Dänemark hält. Und dort liegt das Schiff jetzt seit 16 Tagen. Es wird dort von deutschen, dänischen und schwedischen Patrouillenbooten bewacht.
Also bewacht? Wieso gehen sie nicht einfach aufs Schiff, durchsuchen es, machen Razzia?
Ja, da wird es eben kompliziert, weil es kann zwar sein, dass da wirklich ein klarer Verdacht vorliegt gegen das Schiff, aber die Macht der Küstenstaaten ist begrenzt. Und auch die Juristen sind sich jetzt uneinig, was sie da konkret tun können, falls das eben Sabotage war.
Das verstehe ich nicht. Das musst du mir erklären, Linda. Die Indizien sind ja relativ deutlich.
Ja, da müssen wir uns das Seerecht genauer anschauen. Und eben die Rechtslage ist sehr komplex. Es gibt dieses Seerechtsübereinkommen der UNO. Und da wird Verschiedenes genau festgelegt, aber eben der Fall von Sabotage kommt da nicht vor. Und relevant ist, wo dieses Schiff sich jetzt gerade befindet. Also je weiter weg von der Küste, desto geringer wird die Macht der Küstenstaaten und desto mehr Befugnisse bekommt der Flaggenstaat, also in diesem Fall China.
Was heißt das jetzt?
Ja, also wenn sich die Yipeng 3 jetzt im Küstenmeer befinden würde, also nah an der Küste Dänemarks oder Schwedens, dann könnten die Küstenstaaten das Schiff stoppen und durchsuchen. Aber die Yipeng 3 befindet sich im Moment in der ausschließlichen Wirtschaftszone Dänemarks und dort hat eben der Küstenstaat eigentlich nur das Recht auf wirtschaftliche Nutzung und den Schutz der Meeresumwelt. Also das heißt, es gibt wenige Ausnahmen, wo die Küstenstaaten eingreifen dürften. Das wäre zum Beispiel Piraterie oder Umweltverschmutzung. Und keines von beiden liegt hier vor. Das ist kein Angriff gegen ein anderes Schiff, sondern gegen kritische Infrastruktur. Und dabei ist jetzt auch kein Umweltschaden entstanden. Also das heißt, die Rechte der Küstenstaaten sind hier beschränkt.
Wir sind gleich zurück.
Die Digitalbank Radikant bietet dir das ideale Konto fürs Sparen und Reisen. Die besten Wechselkurse, keine Gebühren und ein Zins von bis zu 1%. Und das alles in einer App. Eröffne jetzt dein Konto in wenigen Minuten und erhalte mit dem Code NZZPOD 50 Franken. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter radikant.com/NZZ.
Aber es ist doch ungeheuerlich. Ich meine, es sind Angriffe auf Kommunikationswege. Also da werden zwei Datenkabel, die wichtig sind, durchtrennt. Also Sabotage ist eindeutig und die Länder können nichts dagegen tun.
Ja, das ist tatsächlich eigentlich eine sehr unbefriedigende Situation. Aber man muss sich das genauer anschauen. Also das alles gründet auf dem Recht auf freie Schifffahrt. Und deshalb ist die Situation sehr heikel für die Beziehungen, jetzt in diesem Fall zwischen Dänemark, Schweden und China. Weil die Hoheit, die liegt beim Flaggenstaat, weil eben gewährleistet werden soll, dass fremde Schiffe in allen Gewässern frei verkehren dürfen. Mhm. Und das bedeutet hier jetzt, dass Dänemark eigentlich China anfragen muss, ob sie überhaupt ermitteln dürfen.
Was etwas paradox ist, also wenn man den vermutlichen Täter anfragt.
Genau, also falls jetzt wirklich der chinesische Staat hier im Spiel wäre, dann hätten wir natürlich die Situation, dass der Täter zum Fahnder wird. Und eben das geht ja eigentlich nicht, das führt ja zu nichts.
Du sagst, wenn der chinesische Staat dahinter stünde, also das ist nicht gesichert. Respektive, warum sollte China das tun?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das Motiv ist hier unklar. Man kann aber sagen, dass das Schiff wohl kaum eigenmächtig gehandelt hat. Und China als Staat war da vermutlich auch nicht am Werk, weil da fehlt einfach so ein bisschen das Motiv. Mhm. Und ja, also da gibt es natürlich einen Verdacht und der richtet sich gegen den russischen Geheimdienst. Es könnte sein, dass dieser das chinesische Schiff beauftragt hat mit der Sabotage.
Also nicht China, sondern der Kreml steckt dahinter.
Ja, also in diese Richtung äußern sich zumindest verschiedene Politiker.
Niemand glaubt, dass diese Kabel aus Versehen durchtrennt worden sind.
Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius kommentiert die Ereignisse sehr schnell am Rande des EU-Verteidigungsministertreffens in Brüssel.
Dass es sich um eine hybride Aktion handelt.
Er spricht da von einer hybriden Aktion, von hybrider Kriegsführung.
Das können alles nicht einfach nur Zufälle sein.
Die Außenministerin Annalena Baerbock äußert sich am Rande eines Treffens mit Amtskollegen aus Polen, Frankreich und Italien. Und da verweist sie auch konkret auf eine Drohung von Putin.
Wenn Putin davon spricht, dass dieser Angriff nicht nur der Ukraine gilt, sondern der europäischen Demokratie.
Also er hat gedroht, nicht nur die Ukraine, sondern auch westliche Demokratien anzugreifen. Und dabei geht es eben nicht nur um die Freiheit in diesen Ländern, sondern auch um die Freiheit im Netz.
Bei der Verteidigung unserer europäischen Freiheit, und zwar nicht nur in unseren eigenen Ländern, sondern auch im Netz.
Also wir sehen hier, Deutschland macht den Kreml schon ziemlich direkt verantwortlich. Ist das in den skandinavischen Ländern auch so?
Ja, also die Politiker in Skandinavien, die äußern sich da etwas vorsichtiger. Man muss dazu auch sagen, dass hier im Norden ständig komische Sachen passieren und oft führen eben die Spuren nach Russland. Aber es will auch niemand unnötig vorpreschen. Zum Beispiel die finnische Außenministerin Elina Valtonen betont, dass man alle hybriden Tätigkeiten sehr ernst nehme.
Ja tämän sanon sillä oletuksella, että kyseessä on hybriditoimi, mehän ei tätä vielä tiedetä.
Und Ähnliches sagt auch der schwedische Zivilschutzminister Karl Oskar Bohlin. Er spricht da von einer sehr ernsten Sicherheitslage. Aber sagt auch nicht klar, wer da jetzt der Täter sein könnte.
Okay. Also ist klar, die Aufregung ist natürlich riesig in den betroffenen Ländern. Egal, ob Russland oder China dahinter steckt. Ich meine, das sorgt für Verunsicherung, so eine Störaktion. Und man muss sagen, du hast es vorhin schon erwähnt, da passieren komische Sachen, hast du gesagt. Es ist ja nicht das erste Mal.
Nein, also es gab immer wieder Aktionen, wo die Spuren nach Russland zeigen. Also in Schweden entgleisten zum Beispiel auf einer wichtigen Bahnstrecke mehrere Güterzüge. Es gab eine Einbruchserie. In Trinkwasseranlagen in Finnland und in Schweden. Und es kommt immer wieder vor, dass über der Ostsee die GPS-Signale gestört werden. Und da kann man nie genau sagen, wer jetzt dahinter steckt, aber der Verdacht ist eigentlich sehr gefestigt, dass das Russland ist.
Russische Störmanöver.
Genau. Mhm. Und vor einem Jahr gab es eben schon mal einen sehr ähnlichen Fall in der Ostsee. Damals wurde die Gaspipeline Baltic Connector im finnischen Meerbusen beschädigt. Und auch damals hat man dann später herausgefunden, dass ein chinesischer Frachter diese Pipeline beschädigt hat. Mhm. Aber das Problem war, dass Finnland da sehr zögerlich, man muss sagen zu zögerlich reagiert hat und das Schiff konnte entkommen. Und was man aber jetzt diesmal beobachten kann, ist, dass die Staaten deutlich besser und schneller reagieren und sich wohl auch abgesprochen haben.
Okay. Und es hat trotzdem etwas Frustrierendes, oder? Was du schilderst. Den betroffenen Ländern sind da wegen des Seerechts die Hände gebunden, obwohl ein gewisses System dahinter steckt oder zu erkennen ist, dass dahinter steckt. Das heißt, Schweden, Dänemark und die anderen Länder können nur ermitteln, wenn China mitmacht, obwohl China gar nicht direkt dahinter steckt. Vermutlich.
Ja, also das Problem ist auch, dass eben dieses Seerechtsübereinkommen aus dem Jahr 1982 stammt. Und damals gab es eben solche Fälle von solchen hybriden Attacken noch nicht. Jetzt ist halt die Frage, ob man dieses Gesetz vielleicht breiter auslegen könnte. Weil klar ist natürlich schon, dass das Recht auf freie Schifffahrt nicht ein Recht auf Sabotage ist. Das Problem ist aber, wenn die Küstenstaaten ohne Rechtsgrundlage tätig werden, dann brechen sie das Völkerrecht, je nachdem. Und genau aus diesem Grund wäre es eben gar nicht so schlecht, wenn es zu einem Gerichtsfall käme, weil so ein Urteil, der könnte eben die unklare Rechtslage auch klären. Und es ist auch klar, dass die Täter nicht gefasst werden können, wenn dieses Schiff nicht untersucht wird. Also ja, es ist irgendwie klar, dass diese Küstenstaaten da etwas machen können, sonst kommen die Täter womöglich ungestraft davon.
Ja, das heißt, es ist ein reales Szenario, dass die IPEG 3 einfach wieder abfährt, ohne Konsequenzen.
Ja, das ist durchaus möglich. Also klar ist, dass das Schiff nicht ewig im Kattegat bleiben kann, nur schon, weil der Besatzung irgendwann Proviant ausgeht. Also sobald es dort wegfährt, wird es in die Territorialgewässer kommen von Dänemark oder Schweden. Und dort dürften eigentlich diese Küstenstaaten dann tätig werden. Aber im Meerengen gelten wieder andere Bestimmungen. Also ja, müssen wir abwarten, was da dann geschieht.
Okay, also es bleibt kompliziert. Ich danke dir, Linda. Du beobachtest das Schiff weiter für uns und ich grüße dich nach Tallinn.
Vielen Dank, Marlene.
Das war unser Akzent mit Nordeuropa-Korrespondentin Linda Koponen. Mein Name ist Marin Oehler. Macht's gut. Bis bald.